Wie gesagt, ich arbeite am Bibelstudienkolleg und ich treffe dort immer wieder junge Frauen, die ich begleiten darf. Unter jungen verstehe ich so in dem Fall so 20, 30. Es gibt da ein paar Ältere, aber gerade die treffe ich immer wieder. Die haben so das Anliegen, alles richtig machen zu wollen. Die studieren Theologie, die beschäftigen sich mit christlicher Ethik, die wollen wissen, was Jesus von ihnen erwartet. Sie wollen gute Ehefrauen sein oder bleiben. Sie wollen treu sein, hilfsbereit sein. Und ich bin immer wieder begeistert von diesen jungen Frauen, die so ein tolles Anliegen haben. Dann lesen die unter anderem Sprüche 31. Das Supervibe wird dort beschrieben, sage ich immer gern. Die Mutter von Lemuel beschreibt die optimale Schwiegertochter, so rum. Die optimale Schwiegertochter ist eine Schafferin. Von morgens vor Sonnenaufgang fängt sie schon an und nach Sonnenaufgang ist sie immer noch am Nähen oder sonst irgendwas machen. Es ist eine Frau, die trägt zum Familieneinkommen bei, also ist auch berufstätig. Sie erzieht die Kinder, sie hält den Haushalt am Laufen, sie lässt sich in keinster Weise gehen, sie ist topfit, sonst würde sie den Tag auch gar nicht rumkriegen, so wie es da beschrieben wird. Sie ist topfit, sie ist gut angezogen mit Kleidern, die sie auch noch selber genäht hat, genauso wie die für ihre Kinder, die auch alle proper dastehen. Ja, das ist Sprüche 31. Und die jungen Frauen, die mir da so begegnen, die halten sich dann den Spiegel vor und merken, ich bring's nicht. Es ist schwierig. Sie kommen an ihre Grenzen und es macht ihnen echt zu schaffen. Im vergangenen Advent war ich lange Zeit krank. Ich hatte ganz schlimme Bronchitis. Dreimal saß ich bei meinem Arzt und musste mich nochmal krankschreiben lassen. Und dann kamen wir so auf Weihnachtsvorbereitungen zu sprechen. Die waren bei mir halt auch alle nicht möglich. Und er hat so erzählt von seiner Frau und hat gesagt, die Schenkerei, meine Frau kann nachts nicht mehr schlafen, weil sie die ganze Zeit rumhirnt, wem sie noch was schenken will. Und er selber war am Vortag, seinem freien Nachmittag, durch Tübingen gerannt, auch auf der Suche nach Geschenke. Und er hat nichts gefunden. Was ist die typische Männerlösung? Wir schenken uns nichts. Wir Frauen denken da meistens, also keine Regel ohne Ausnahme, ein bisschen anders. Wir kommen da ein bisschen in Hektik. Ja? Wir wollen jetzt nämlich alle recht machen. Zum einen wollen wir irgendwie gut dastehen, aber... Also was mich jetzt zum Beispiel treibt, wenn ich für meine Kinder, meine Enkel was suche, ich möchte auch wirklich denen zeigen, dass ich sie wertschätze, dass sie mir wichtig sind, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ihnen gefallen würde. Dann haben wir unsere Frauenabende, Frühstückstreff. Auch da wollen wir wertschätzend den Frauen begegnen, die da kommen. Wir machen eine tolle Deko, wir machen super Essen. Mir selber gucke, dass wir gut anzogen sind, gepflegt sind, außerdem auch zu Hause, die Wohnung, habe ich heute Morgen auch schon so ein bisschen erwähnt. Die Wohnung sollte einigermaßen ordentlich sein, der Garten gepflegt, die Kinder sollten auch nicht so verlottert in die Schule gehen. Schließlich, und das meine ich jetzt ernst, wir sind ja mit Gott unterwegs und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und das will ich doch auch widerspiegeln. Ich möchte doch als Christin da nicht oft straucheln, sondern ich will das auch irgendwie hinkriegen. Für mich und aber auch als Zeugnis. Für meine Mitmenschen. Weil mir werdet nun mal auch beobachtet. Auch in der Schule werde ich beobachtet. Ich werde beobachtet, wie viel Kaffee ich trinke. Also alles Mögliche und wie ich den trinke. Also man wird ständig beobachtet, wenn man irgendwo, und als Christen sind wir nun mal auch immer wieder unter Beobachtung. Und wir wollen, also ich will es, ich hoffe ihr auch, oder geht davon aus, dass Gottes Wirken in uns zum Ausdruck kommt. Deshalb tun wir bestimmte Dinge oder wir lassen bestimmte Dinge. Und dann ist es ja auch wichtig, dass wir uns irgendwie außerhalb von der Gemeinde noch engagieren, noch ein paar Kontakte pflegen. Also gehen wir in Vereine, ihr werdet vielleicht sogar Stadtrat, Gemeinderat, Elternsprecher. Auf jeden Fall bringen wir immer einen Kuchen mit, wenn was gefordert ist. Und ich finde es richtig gut. Ja, wir wollen Salz und Licht sein. Ich finde es super, wenn wir uns engagieren. Und ich finde es auch super, wenn wir uns mit theologischen und ethischen Fragen auseinandersetzen. Das ist so wichtig. Aber das alles treibt uns ja in neue Herausforderungen und unter Umständen auch an unsere Grenzen. Wir kommen in Hektik. Ich habe so meinen Mann im Ohr. Was bist du denn schon wieder so hektisch? Das sagt er ab und zu mal. Jesus war nie in Hektik. Hektik und Liebe passen überhaupt nicht zusammen. Das geht gar nicht. Jesus war nie in Hektik. Ich komme schon manchmal in Hektik. Also manchmal habe ich einfach zu spät angefangen. Manchmal habe ich mir auch zu viel vorgenommen. Dann will ich vielleicht auch niemand enttäuschen. Manchmal komme ich auch in Hektik, weil ich mich selber nicht leiden kann. Oder weil ich unbedingt was will. Da komme ich auch mal in Hektik. Heute Nachmittag möchte ich mit euch noch einen Blick ins Matthäusevangelium werfen. Wer eine Bibel dabei hat, Matthäus 11, 28 bis 30. Wir sehen aber den Text auch vorne. Ich lese gerade mal vor. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Heute Morgen habe ich ja schon gesagt, ich möchte mir einiges vom Lebensstil Jesu abschauen. Er hat die Einsamkeit gesucht, er hat die Stille gesucht, er hat den Sabbat gehalten, Ruhe gesucht mit seinem Vater und er hatte einfach gelebt. Und hier in der Matthäusstelle lädt er uns jetzt zu sich ein. Und erst klingt die Einladung ja sehr vielversprechend. Ich will euch erquicken, hurra, das ist genau das, was wir wollen. Und ich will eure Last abnehmen, endlich, ja. Aber dann wird es ein bisschen unbequemer, weil dann kommt da, nehmt mein Joch auf euch. Also wenn ich irgendwas auf mich nehmen soll, das macht mir schon mal ein bisschen Unbehagen. Ja? Da wird was schwierig. Lernt, steht auch noch da. Jetzt muss ich auch noch was lernen, muss ich auch noch was einüben, was trainiere womöglich. Was ist ein Joch? Es gibt verschiedene Bereiche, wo dieses Wort verwendet wird. Hier in unserem Text ist es ein Geschirr, das benutzt wurde oder auch wird heute sicher noch in manchen Teilen der Welt, um Arbeitstiere einzuspannen, damit man sie besser leiten kann. Das Geschirr wird dann so über die Stirn oder über den Nacken festgemacht, geht hier seitlich runter und oft unten auch noch rum. Das ist was sehr Starres, meistens aus Holz und vielleicht noch Metall mit dabei. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich mag das nicht, so ein bisschen eingespannt zu sein und mich da ständig lenken zu lassen. Aber es gibt all Situationen, wo ich immer sehr dankbar für bin, wenn ich nur hinterherlaufen muss, das ist, wenn ich irgendwo so reisemäßig unterwegs bin. Ich finde es super. Man muss immer nur in den Bus einsteigen, dort wird einem was erzählt, man steigt aus, wenn es einem gesagt wird und steigt dann wieder ein, wenn es heißt, um 5 Uhr muss ich wieder da sein, das kriegt man dann hin und alles andere machen andere für mich, finde ich auch mal ganz toll zwischendurch. Aber so grundsätzlich in meinem Alltag möchte ich schon auch gern so Entscheidungen selber treffe, und auch mal spontan irgendwas machen, was vielleicht nicht so geplant war. Wenn wir uns an heute Morgen erinnern, fällt uns ein, dass es wichtig ist, uns von Jesus ausschneiden zu lassen. Ja? Abschneiden ist Gericht, ausschneiden ist Gnade, habe ich heute Morgen gesagt. Außerdem haben wir entdeckt heute Morgen, dass wir eine Aufgabe haben, nämlich bei Jesus zu bleiben und auch Frucht zu bringen. Jetzt sagt Jesus, komm her zu mir. Wer soll denn kommen? Alle, die sich plagen, die von ihrer Last, von ihrem Joch, das sie sich selber unter Umständen aufgelegt haben, fast erdrückt werden. Wichtig hier, du musst kommen. Jesus bietet dir was an, aber auf den Weg musst du dich selber machen. Du musst kommen, niemand zwingt dich. Jesus bietet es dir an und hält es dir hin. Und es ist deine Verantwortung, wie du mit diesem Angebot umgehst. Und jetzt kommt doch auch ein bisschen die Theologie zum Tragen wieder. Wir müssen wieder ins Alte Testament gucken, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Und wir müssen uns auch den Kontext angucken. Also was steht denn vor unserem Text noch in diesem Kapitel? Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Weil es ist ganz wichtig, diesen Vers richtig zu verstehen, sonst könnten wir an diesem Vers nämlich auch irre werden. Also, in den Verse davor spricht Jesus wieder von seiner Beziehung zu Gott. Damals hatte sein Kampf mit den damaligen theologischen Leitern schon begonnen und er litt unter der Ablehnung, die ihm von dort entgegengebracht wurde. Aber er ist darüber nicht verzweifelt. Das war eine Last, die er tragen musste. Aber er hat was getan, was für mich völlig unglaublich ist. Er hat Gott darüber gelobt. Er hat Loblieder gesungen. Er hat sich unter den Willen seines Vaters gestellt und er wusste, sein Vater macht keine Fehler. Und genauso dürfen wir das auch wissen. Gott macht keine Fehler, wenn er die Schere ansetzt. Also, statt über seine Not zu klagen, lobt er Gott. Ist unvorstellbar. Denk dir mal, du hast so einen Mensch in deinem Leben, von dem du viel erwartest. Es kann eine gute Freundin sein, es kann dein Ehepartner sein. Da haben wir relativ hohe Erwartungen an diese Menschen. Wir denken, die müsstet uns doch verstehen und wir denken, die müsstet uns doch unterstützen. Und wenn das nicht passiert, dann tut es richtig weh. Und genauso in so einer Situation war Jesus. Eigentlich hätte er von den theologischen Lehrern damals richtig viel erwarten können. Aber die haben sich gegen ihn gestellt. Und in so einer Situation verfällt er in Lobpreis. Schwierig für uns. Aber wir wollen von Jesus lernen. Ihn uns zum Vorbild nehmen. In meiner Jugend gab es so ein Bändchen WWJD. What would Jesus do? Was würde denn Jesus jetzt machen in dieser Situation? Ich habe vorher noch kurz bei der Michaela ihrem Vortrag reingespickelt und sie hat kurz eine Anekdote gebracht, wie sie da in einem Hauskreis war und am Fernseher hing ein Kleber, was würde Jesus anschauen und am Kühlschrank hing ein Kleber, was würde Jesus essen? Ja. Genau. Was würde denn jetzt Jesus tun? An diese Frage, das sollte uns daran erinnern, zu überlegen, was würde denn Jesus jetzt tun? Und wir stoßen an unsere Grenze. Ja? Wenn uns diese Menschen, von denen wir so vieles erwarten, enttäuschen und jetzt auch noch loben sollen, Gott loben sollen dafür, dann stoßen wir an unsere Grenze. Natürlich möchte ich fragen, was würde denn jetzt Jesus tun in einer bestimmten herausfordernden Situation? Das ist wichtig, das ist gut, aber ich bin nicht Jesus. Ich will von ihm lernen, aber ich will mich auch nicht fertig machen, von meinen eigenen Fehlern, von meinem eigenen Straucheln. Wenn ich es nicht schaffe, und das müssen wir auch nicht. Was wir müssen auch genau hinschauen, wofür hat Jesus denn seinen Vater gelobt in dem Zusammenhang. Das steht in Vers 25, dass du dies ist im Zusammenhang die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist und damit der lange verheißene Messias, also um das geht's, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Kindern offenbart hast. Also die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist, war vor den Weisen und Klugen verborgen, aber es wurde den Kindern offenbart. Im Griechischen gibt es unterschiedliche Ausdrücke für Kinder. Wir würden das mit Baby übersetzen, was da steht. Also ein sehr kleines Kind. Warum ist Jesus das so wichtig, das zu sagen? Und jetzt müssen wir ins Alte Testament. Da gibt es nämlich so eine ganz alte Linie, die durch die Bibel führt, wo Gott immer wieder besondere Wege einschlägt und wunderbar führt, weil die Weisen, die Theologen, die Regenten sich nicht unter Gottes Führung gestellt haben. Also die wichtigen Leute haben sich nicht unter Gottes Führung gestellt und Gott hat daraufhin wunderbar geführt. Das lag daran, dass diese Regenten oft hochmütig waren. Sie dachten, sie haben ja die Weisheit mit Löffel gefressen, sie haben ja studiert, sie haben sich alles Mögliche angelesen, also wissen sie, wie es geht. Und deshalb sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Da steht zum Beispiel in Jesaja 29, darum, sagt Gott, will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Weisheit vergeht, Verstand setzt aus. Ich fahre immer mal in letzter Zeit öfter mit meinem Navi ins Geschäft. Das ist jetzt nicht nur, weil ich geistig irgendwie ein bisschen durcheinander komme. Nee, ich mache das, weil das eine Strecke ist, wo es mal hier und da Staus geben kann. Ich muss immer am Flughafen vorbei, an der Messe vorbei und so. Ne? Deshalb nehme ich mein Navi. Da gibt es auch mal Baustellen. Und das Navi, theoretisch weiß ich, das geht ja nach oben, ne? Der GPS-Sender guckt von oben, wo sind die Staus und meldet es an mein Navi. Und ich habe den Blick eben so weit, wie ich gucken kann. Mein Navi sieht weiter, weil der Sender da oben mehr sieht als ich. Trotzdem passiert es manchmal, dass ich denke, warum soll ich jetzt durch die Wohnstraße fahren? Ich kann doch die Durchgangsstraße nehmen. Und dann fahre ich die Durchgangsstraße, weil ich es besser weiß. Und dann muss ich halt am Schluss wieder einen Schlenker fahren, weil am Ende der Durchgangsstraße halt eine Baustelle ist, die ich umfahren hätte, wenn ich meinem Navi getraut hätte. Jesus stellt diesen theologischen Besserwissern die kleinen Kinder gegenüber. So ein kleines Kind ist völlig abhängig von seinen Eltern. Das kann auch noch nicht sagen, stopp, ich hätte gerne die gute Windel von Pampers, nicht die No-Name vom Aldi. Nee, das Kind verlässt sich voll und ganz drauf, dass seine Eltern es gut mit ihm meinen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und das geht's. So klein zu werden, so abhängig zu sein. Und den Gelehrten, je mehr wir wissen, umso mehr steht uns unser Wissen im Weg. Klar, wir haben Erkenntnisse, die richtig gut sind. Aber wenn ich das über Gottes Wort stelle, dass ich jetzt meine, es noch besser wissen zu müssen, weil ich ja alles erforscht habe. Und außerdem gilt es ja auch noch so ein paar Dinge vielleicht in einen neuen Kontext nahezubringen. Kann man manches noch so sehr heute, wie es in der Bibel steht. Man muss doch auch ein Stück weit nach dem Zeitgeist gucken und nach der Veränderung gucken in unserer Welt. Und außerdem, wofür brauche ich eigentlich einen Erlöser? Der Mensch heute hat kein Sündebewusstsein mehr, weil der Mensch heute sich seine Wahrheit selber baut. Jeder hat so seine Narrative, seine Denkmuster und die sind richtig für ihn. Deshalb ist ihm völlig unklar, warum er einen Erlöser braucht, weil er Sünde nicht kennt. Das ist auch ein ganz neues Denkmuster, das erst seit ein paar Jahren in unserer Gesellschaft seinen Platz findet. Doch gehen wir jetzt mal zurück. Also wir haben diese Linie im Alten Testament der wunderbaren Wege Gottes, die er eingeschlagen hat, weil Führende ihm nicht vertraut haben. Und jetzt neben diese Linie aus dem Alten Testament tritt jetzt eine neue Linie durch Jesus Christus, eine Linie aus dem Neuen Testament. Da steht zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 3, in welchem, also Jesus, verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also Weisheit und Erkenntnis kommt durch Jesus. In ihm liegt Weisheit und Erkenntnis. Er ist Weisheit. Und wenn du Gott erkennen willst, wenn du so eine göttliche Offenbarung haben willst, dann muss ich Gott dir zeigen. Und das geschieht durch Jesus, durch sein Leben, sein Wirken. In seiner Zeit auf dieser Erde wissen wir ganz viel von ihm. Und darüber hinaus erfahren wir auch ganz viel von ihm, wenn wir eben in Beziehung mit ihm leben. Mir selber werdet nie in der Lage sein, Gott in seiner Gänze zu erfassen. Aber er wird uns immer wieder ein Stück von ihm offenbaren. Ja, Jesus lobt also den Vater dafür, dass er den hochmütigen theologischen Lehrern Israels keine Erkenntnis schenkt, aber sich denen offenbart, die geistlich klein sind, die in der Abhängigkeit leben, Kinder, geistliche Kinder sind. Und es wird auch klar aus Vers 27, dass das Erkennen Gottes nur über Jesus läuft. Und zwar erkennt, steht da, der Vater den Sohn und der Sohn erkennt den Vater. Das ist so eine zweigliedrige Kette. Und Jesus kann diese zweigliedrige Kette aufmachen in eine dreigliedrige Kette, nämlich der Vater, der Sohn und du. Du musst es nur wollen. Du musst dich in diese Kette hineinnehmen lassen. Und die Frage ist, baust du dir vielleicht auch selber ein Bild von Gott zusammen, das vielleicht Jesus ausklammert in manchen Bereichen und du dir dadurch selber Lasten auflegst, die gar nicht nötig sind. Lasten, die du mit dir herumträgst, weil du Jesus in seiner Gänze noch nicht erkannt hast. Und jetzt wird eines klar, wir werden auf dieser Welt nie ohne Lasten sein, weil wir auf dieser Welt in unserer Begrenztheit Jesus nie in seiner Gänze erkennen werden. Lasten gehören also zu unserem Leben dazu. Wir sind vergänglich und heute Morgen habe ich schon gesagt, diese Welt wird von Satan regiert, aber wir können von Jesus lernen, indem wir uns seinen Lebensstil anschauen und mehr annehmen. So, das war jetzt eine ganz lange Vorrede, aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, was hier steht, wenn von den Mühseligen und Beladenen die Rede ist. Wir könnten nämlich sonst durchdrehen, wenn wir diesen Vers lesen, weil so einfach ist es nämlich nicht. Wir haben oft schwer zu tragen. Wir haben Lasten, die wir mittragen müssen, mit denen wir auch unter Umständen alleingelassen werden, für die wir schon viele Jahre vielleicht beten und wir tragen sie immer noch mit uns rum. Jesus nimmt sie nicht ab. Er sagt hier auch, er wird uns Ruhe schenken. das steht nicht im Präsens. Das steht in Futur, das ist Zukunft. Er wird uns Ruhe schenken. Das passiert nicht auf dieser Welt. Wir werden hier keine volle Ruhe finden. Erst in der Herrlichkeit bei ihm. Vielleicht habt ihr um den Jahreswechsel auch mal das Lied gesungen. Bei uns wird es meistens um Silvester rum gesungen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Da gibt es einen Vers, der heißt: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ich lass immer drei Worte aus. Ich kann nicht alles dankbar aus Gottes Hand nehmen, zumindest nicht gleich. Und ohne Zittern schon gar nicht. Weil ich habe Angst, ich bin ein Mensch, ich habe Angst. Aber ich nehme es. Ich nehme es aus deiner guten und geliebten Hand. Weil ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Aber ich kann nicht immer dankbar sein. Und ich kann auch nicht ganz ohne Angst das annehmen, was er mir auflädt. Wir müssen Lasten tragen. Und weißt du was? Natürlich, du kannst es Jesus hinlegen, du kannst es mit Jesus teilen und es ist so gut. Ich frage mich so oft, was Menschen machen, die das nicht können. Die müssen doch total verzweifelt sein. Aber weißt du was? Dass du Lasten trägst, das ist normal. Nirgends wird uns verheißen, dass wir ein lastenfreies Leben führen. Im Gegenteil, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird es oft noch schlimmer. Weil Satan dich plötzlich auf dem Schirm hat und er umschwirrt dich und guckt, wo er dich angreifen kann. Es ist normal, Lasten zu tragen. Und das ist hier nicht gemeint. Klar, Jesus will uns erquicken, er will uns Gutes tun, aber hier, wenn wir den Zusammenhang betrachten, geht es um theologische, ethische Fragestellungen, die die Menschen aufreiben. Es geht darum, dass wir versuchen, durch ein gutes Leben, durch Einhalten von Gesetzen oder was auch immer, gerecht zu werden oder es richtig zu machen, weil es in der Bibel eben so steht, siehe Sprüche 31. Oder ich weiß noch, wir hattet vor, zur Zeit ist es gerade nicht so schlimm, aber so vor 2-3 Jahren hatten wir mal einen Jahrgang bei uns an der Schule, an Studierende, das waren so junge Männer, die wirklich, wirklich auf der Suche nach dem richtigen, nach Antworten waren. Die konnten sich stundenlang über bestimmte Fragen, die Frage der Erwählung, ja, du kannst schon diskutieren bis zum Umfallen. Und ich dachte immer, ach Jungs, jetzt geh doch raus und erzähl dem Menschen einfach von Jesus. Aber gut, es sind auch Theologen, ne? Die müssen einfach diese Dinge da durchdenken und durchreden. Aber auch damit kann ich mir eine Last aufladen, die nicht nötig ist. Wir mühen uns und belastet uns oft damit, legt uns selber ein Joch auf die Schultern. Durch bestimmte Gedankengänge, die wir so in unserem Hirn haben, die sich in unserem Kopf abspielt, um die geht es hier. Lasten, die wir uns selber aufladen, weil wir versuchen, Gott zu erklären, ohne Jesus mit ins Boot zu nehmen. Oder Lasten, die wir uns aufladen, weil wir den Versprechen von Jesus nicht glauben, dass er uns trägt. Dass wir uns ganz an ihm anvertrauen dürfen. Ja, was ist dein Joch? Meistens ist es nicht nur eines. Lasst uns mal noch in die Bibel schauen. Wir sind wieder beim Thema Beziehungen. Und das ist, was Jesus uns zuruft, wenn er über sein Joch spricht, wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Denn mein Joch ist sanft. Hier geht es darum zu verstehen, dass das Leben nicht ohne Schwierigkeit ablaufen kann und gleichzeitig zu verstehen, dass das Leben, die Welt uns ein Joch auflegt, das viel schwerer ist als das von Jesus. Er will uns von diesem Joch befreien Und er sagt, nimm doch meins. Wisst ihr, die Rabbis damals, die theologischen Lehrer, die hatten alle ein Joch. Jeder hat eine Lehre gehabt. Und wenn du jetzt dem sein Schüler warst, dann musstest du eben dem seine Lehre auch leben. Und Jesus hat sich eben hier auch diesen Theologen, hat sich abgrenzt von denen und hat gesagt, nehm doch meins. Meins ist viel leichter. Jetzt gibt es verschiedene Arten eines Jochs in der Bibel. Die schauen wir uns jetzt mal noch an. Das erste ist das Joch des Feindes. Ich hatte heute Morgen schon Ägypten und den Pharao erwähnt. Ja, da habe ich von verschiedenen Feinden gesprochen, auch von Herodes. Und ich habe euch gesagt, unser Feind ist Satan, der ein Keil zwischen uns und Jesus treiben will, der uns einredet, dass die Zusage Gottes an uns nicht stimmen könne, dass wir da vielleicht noch was nachbessern könnten. Das ist das Joch des Feindes. Dann gibt es noch ein weiteres Joch. Das Joch der unrealistischen Erwartungen oder Forderungen. Wir haben heute Morgen in dem Sandpainting von David gehört und David hatte einen Sohn, Salomo, der nach ihm die Regierung übernommen hat. Und Salomo war eigentlich ein guter König. Aber gegen Ende seiner Regierungszeit ist ihm ein bisschen sein Reichtum zu Kopf gestiegen. Und er hat sich von Gott abgewendet. Und um sein Leben zu finanzieren, hat er seinem Volk ein Joch aufgelegt. Die musste ganz schön viel für den Knechten. Richtig viel. Und als der gestorben ist, der hatte einen Sohn, der hieß Rehabeam, das sollte der dann übernehmen, logische Folge. Und das Volk kam zu Rehabeam und hat ihn gebeten, dieses Joch doch leichter zu machen. Der war unerfahren, der hatte schlechte Berater, er hat es noch schlimmer gemacht. Die Folge war eine Revolution, ganz viel Blutvergießen, Trennung. Ja, das Volk Israel ist damals ja auseinanderbrochen in Israel und Juda. Die Frage ist, wo hast du vielleicht unrealistische Erwartungen vielleicht an dich selber? Wo überschätzt du dich und kommst dann ins Straucheln? Und auch eine ganz wichtige Frage, wo haben wir unrealistische Erwartungen an andere, mit denen wir andere vielleicht überfordern? Ich bin jemand, der ganz schnell sein kann, schnell mal im Denken und Entscheidungen treffe und vorangehe. Und da bleiben manchmal Leute auf der Strecke, die nicht so schnell sind, aber trotzdem ja auch so, wie sie sind, gut sind. Und da müssen wir gucken, erwarte ich vielleicht von meinen Mitmenschen zu viel und lege denen damit wieder ein Joch auf. Vielleicht bin ich diejenige, die jemanden ein Joch auflegt. Die gute Freundin, die könnte sich doch ruhig mal ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen, anstatt dauernd nach ihrer kranken Mutter zu gucken. Oder mein Ehemann, der müsste doch wissen, dass es für mich wichtig ist, dass er ab und zu mal sagt, dass er mich liebt. Oder meine Kinder, ich mache so viel für die, wann sage denn die mal Danke oder wann machen die was für mich? Das sind so Erwartungen, die wir an andere haben. Und vielleicht überspannen wir den Bogen, wir überfordern vielleicht unser Gegenüber mit unseren Erwartungen. Und es hilft dann unter Umständen auch mal, mit jemandem zu reden, über die Erwartungen, die wir an diese Person haben und auch zu hören, ob sie überhaupt in der Lage ist, diese Erwartungen zu erfüllen. Dann gibt es noch das Joch des Gesetzes. Wir möchten Gott gefallen. Klar, Gott hat uns Gebote gegeben, die helfen uns im Miteinander. Das ist auch ganz wichtig, aber wichtig ist, dass das Einhalten der Gebote dich nicht rettet. Wenn du versuchst, durch dein eigenes Tun dir Gottes Gunst zu erschaffen, das funktioniert nicht. Gott liebt dich, weil er ist, wer er ist und nicht, weil du bist, wer du bist. Oder was du tust. Werke tragen nicht zu deiner Rettung bei. Sie sind die Folge deiner Rettung. Dann gibt es noch das Joch der ungleichen Beziehungen. Das steht in 5. Mose 22, 10. Du sollst nicht ackern, sogleich mit einem Rind und einem Esel. Die zwei haben völlig unterschiedliche Charaktere, die ziehen in unterschiedliche Richtungen, die sind unterschiedlich schnell. Die reiben sich gegenseitig nur auf. Das funktioniert nicht. Und was heißt jetzt, wenn Paulus in 2. Korinther 6, 14 sagt, dass Christen nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen sollen? Das heißt nicht, dass du dich nicht mit Menschen treffen sollst, mit denen was machen sollst, die Jesus nicht kennen. Das müssen wir ja, wie sollen wir ihnen sonst das Evangelium bringen? Hier geht es um Lebens- oder Arbeitsgemeinschaften. Das kann eine Ehe sein, das kann aber auch irgendeine Arbeitsgemeinschaft sein, wo man miteinander einen Auftrag verfolgt, ein Ziel verfolgt. Die Gefahr ist einfach, wenn wir mit Menschen unterwegs sind in enger Verbindung, die nicht an Jesus glauben, dass wir deren Farbe annehmen. Heute Morgen haben wir von der Rebe gesprochen, durch die wir quasi die Farbe von Jesus annehmen. Und dann gibt es eben auch Menschen, die uns eine Farbe annehmen lassen, die wir vielleicht nicht annehmen wollen, wenn wir mit denen in einer Arbeitsgemeinschaft oder Lebensgemeinschaft sind, dass die uns vielleicht in eine Richtung ziehen, die nicht den Werten entspricht, die Jesus uns zeigt. In einer gleichen Beziehung ist es einfacher. Das ist nicht immer einfach, aber einfacher, weil man sich gegenseitig ermutigen kann, wenn man eine gleiche Basis hat. So, jetzt kommen wir noch zum Joch Jesu. In so einem Ochsenjoch, da wird meistens ein älteres und ein jüngeres Tier zusammen gespannt. Das ältere Tier ist das Leittier. Das weiß, wo es lang geht. Und wenn das nur so eine kleine Bewegung macht mit diesem sehr starren Joch, dann kommt das Jüngere mehr oder weniger automatisch mit. Es braucht nur so ein ganz kleiner Impuls. Wenn wir also das Joch Jesu auf uns nehmen, gibt er uns durch den Heiligen Geist so kleine Impulse, die uns in die richtige Richtung leiten sollen. Er lehrt uns. Und das Schöne ist, sein Joch steht hier, passt genau. Das ist nicht einengend. Das drückt nicht, es ist leicht. Unser Weg ist hart, manchmal sehr hart, weil Satan diese Welt regiert. Aber wenn wir uns unter das Joch von Jesus begeben, sind wir immer noch in dieser Welt. Doch er gibt uns die Kraft dafür, in dieser Welt zu leben. Das Joch von Jesus ist ein Joch der Freundlichkeit und der Demut. Und unter seinem Joch ist es nimmer so wichtig, was Menschen über uns sagen. Ich glaube, ja, oder ich weiß, Jesus macht uns frei von Stolz und wir müssen uns nicht mehr verstellen. Und ich denke, es ist die größte Last der Menschheit, dass wir uns verstellen, meinen, verstellen zu müssen, weil wir nicht die sein wollen, die wir sind. Weil wir Anerkennung brauchen und uns nicht klar ist, dass es Gott ist, der uns ganz viel Würde gibt. Wir fürchten uns vor Menschen, anstatt dass wir uns vor Gott fürchten. Und weißt du was? Deine Menschenfurcht wird in dem Maß kleiner, wie deine Gottesfurcht größer wird. Mach dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Das ist der Allmächtige, der Herr über alle Herren. Wenn er schnippt, kann er von jetzt auf nachher das Licht auf dieser Welt ausschalten. Und mir fürchtet uns vor Menschen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Jesu Joch ist gütig und die Last ist leicht. Das Wort, das hier als gütig übersetzt wird, kann noch auf ganz andere Weise übersetzt werden. Das heißt zum Beispiel auch sanft, süß, nützlich, freundlich, milde. Und man könnte diese Worte zusammenfassen in den Satz, meine Herrschaft tut dir wohl. Seine Herrschaft ist gut, Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und noch gibt noch viele andere Verse, ich mache weiter. Damit sind auf jeden Fall die Weichen gestellt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du zwei Adressen. Bei mir, Panoramaweg 12 in Waldenbuch, und die zweite Adresse in Christus. Dort ist mein zweiter Ort, ja. Meine zweite Adresse. Alles, was wir tun, geschieht nicht durch uns, sondern durch Christus, der uns eine Hoffnung gibt auf die Herrlichkeit nach dieser Welt, Ruhe nach dieser Welt. Und jetzt gibt er uns schon Frieden über dem, was wir in dieser Welt zu tragen haben. Du brauchst dich nimmer zu fragen, ob du gut genug bist oder heilig genug bist, engagiert genug bist, weil durch Christus bist du geheiligt. Und es gibt gar nichts, was du dazu tun könntest. Die Frage, ob du genügst, ist für Zeit und Ewigkeit geklärt. Es ist alles getan. Gott hat ein Auge auf dich geworfen, schon bevor es dich gab, schon bevor du das erste Mal eine Bibel in der Hand hattest oder dein erstes Gebet gesprochen hast, hat er ein Auge auf dich gehabt. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann kannst du dort ablegen, die Lasten, die unnötig sind. Er möchte uns befreien. Befreit durch seine Gnade, haben wir vorher gesungen. Befreit, um Gutes zu tun. Weil Jesus uns trägt, können wir andere tragen. Und ich lade dich ein, wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, heute noch diesen Schritt zu tun. Nimm dir Zeit, bleib da, red mit jemand. Er will dich tragen. Und viele von uns sind mit Jesus unterwegs. Und wenn man das mal ein paar Jahrzehnte ist, dann kann es auch mal ein bisschen alltäglich werden alles. Lass dich neu auf Jesus ein. Triff vielleicht jetzt nochmal eine Entscheidung, ganz bewusst mit Jesus unterwegs sein zu wollen, deine restlichen Jahrzehnte, die noch vor dir liegen. Er ist der gute Hirte, er ist der wahre Weinstock. Ja, was haben wir heute alles entdeckt? Drei Punkte möchte ich euch noch mitgeben. Zum einen, Jesus macht gnädige Schritte. Die Frage, sind wir bereit, vertrauend loszulassen? Jesus möchte, dass wir bleiben. Sind wir bereit, Prioritäten zu ändern? Jesus macht es uns leicht. Sind wir bereit, uns ihm ganz vertrauensvoll hinzugeben?